Ja, schön euch zu sehen. Schön, dass wir endlich diese Zeit zusammen haben. Warum Scheidung und Wiederheirat? Ein Thema, was mich schon seit etlichen Jahren beschäftigt und am Anfang meines Pastorendienstes sehr intensiv begleitete und ich auch eine Arbeit darüber geschrieben habe in meinem Vikariat. Das ist der Anfangsdienst eines Pastors. Und nach 3 Jahren Anfangsdienst, quasi praktische Ausbildung, soll man eine Abschlussarbeit schreiben und man darf sich ein Thema frei wählen. Und ich habe darum gebeten, über Scheidung und Wiederheirat zu schreiben, aber nicht, weil das ein leidenschaftliches Thema ist, irgendwie in meiner Beziehung zu meiner Frau. Es war so, dass am Ende meines Theologiestudiums, nach 5 Jahren, war ich in einer Gebetszeit und Gott sagte zu mir: Es ist nicht so, dass ich permanent irgendwie das Flüstern Gottes höre, wenn ich bete. Da gibt es größere Profis als mich. Aber das war so ein Moment, wo Gott zu mir gesprochen hat: Waldemar, beschäftige dich mit dem Thema Scheidung und Wiederheirat. Nun war es so, dass meine Ehe damals glücklich war, heute glücklich ist und auch glücklich bleibt, mit Gottes Hilfe. Und ich mich gewundert habe, was soll das für ein Impuls sein, bitteschön. Ich habe keine Lebenserfahrung um mich herum. Um mich herum waren auch junge Leute. Thema Scheidung, Thema Wiederheirat war nicht Thema, sondern was Thema war: Hochzeit, Hochzeit, Hochzeit jedes Jahr. Und was soll dieses Thema? Und als ich dann in Emmendingen in meiner Gemeinde ankam, wusste ich, warum Gott mich vorbereitet hat. Das Thema kam dort ganz dick auf mich zu und hat alles von mir abverlangt. Ich wusste nicht im Ansatz, ich hatte mit dem Thema gar keine Berührung während meines ganzen Studiums und habe gedacht, ja, das kann ja nicht so schwer sein, das Thema. Ängste. Und dann habe ich mich angefangen, in dieses Thema hinein zu investieren. Und meine Gemeinde war in den Positionen sehr gespalten, was man zum Thema Scheidung und Wiederheirat denn denken sollte und leben sollte. Und ich kam in die Situation, dass eine Frau, die über viele Jahre geschieden gelebt hat, weil sie verlassen wurde und betrogen wurde, über viele Jahre in sexueller Reinheit gelebt hat als Single, auf einmal einen Christen kennengelernt hat, der sie angelacht hat und sie wollte wieder heiraten. Und die beiden kamen zu mir und haben gesagt, wir sind ineinander verliebt und wir wollen gerne einander heiraten, weil wir wissen, dass es gemeintlich ein kontroverses Thema ist. Und wir wollen dich fragen, ist es aus deiner Sicht in Ordnung, wenn wir heiraten, aber wenn du denkst, dass das die Gemeinde spalten könnte und Unruhe in die Gemeinde bringen würde, dann werden wir davon absehen und wir werden beide alleinstehend bleiben. Waldemar, entscheide bitte du über unser eheliches Glück oder auch Nichtglück. Und in dem Augenblick kam die ganze Wucht pastoraler Verantwortung auf meine Schultern. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt hier was sage, dann muss ich 100% wissen, dass das, was ich sage, von Gott gedeckt ist. Und ich habe ungefähr, ich habe jetzt keine Stoppuhr dabei gehabt, aber 100 Arbeitsstunden bestimmt in das Thema gesteckt. Ich bin mit dem Thema eingeschlafen und aufgewacht. Ich habe im Bett über Scheidung und Wiederheirat nachgedacht und wenn ich morgens aufgewacht bin neben meiner Frau, habe ich über Scheidung und Wiederheirat nachgedacht. Und das hat mich in einen sehr tiefen Prozess gebracht, auch in unsere Gemeinde. Das, was ich euch an diesem Wochenende weitergebe, habe ich auch meiner Gemeinde schon vor einigen Jahren weitergegeben, so oder so ähnlich. Und ja, es hat mich so sehr bewegt und auch unsere Gemeinde, dass ich dann eine Arbeit darüber geschrieben habe. Und meine sagen zu können, dass ich zu dem Thema 1, 2, 3 Dinge sagen kann. So, das ist der Grund, warum das Thema bei mir recht oben aufliegt. Genau. Ja, das Thema Scheidung und Wiederheirat ist sehr, sehr vielschichtig und super komplex und unser Leben ist extrem komplex und vielschichtig. Jeder von uns in diesem Raum hat Berührung sicherlich an der einen oder anderen Stelle mit diesem Thema und es gibt, so denke ich, in diesem Thema von der Bibel her Aussagen, die sehr eindeutig sind und dann gibt es aber auch Fragen und Antworten zu diesem Thema, die eher meine Meinung darstellen würden. meine persönliche Einschätzung. Und diese Dinge muss man sauber differenzieren. Das, was ich euch heute und morgen weitergeben werde, ist zumindest aus meiner persönlichen Überzeugung die klare Linie, was die Schrift sagt, die groben Linienentscheidungen wieder heirat. Und auf ganz konkrete, spezifische Fragen aus eurem Leben wird es hier und da vielleicht auch eher eine Meinung geben, eine persönliche Einschätzung, wo wir Weisheit von Gott, dem Heiligen Geist brauchen, Prinzipien der Schrift anzuwenden in unser Leben. Und das, was ich jetzt euch präsentieren möchte, sind die großen Linien, wo ich glaube, wir uns sehr fest draufstellen können und sagen können, das ist das, was Gott will, wenn es um das Thema Ehe, Scheidung und Wiederheirat geht. Immer wieder gibt es brennende Fragen zu diesem Thema und diese Fragen sind auch legitim. Es ist okay, dass wir diese Fragen stellen, weil Jesus sie auch ernst genommen hat. Jesus selber war mit diesem Thema zu seiner Zeit konfrontiert. Wenn wir die Idee haben, dass Scheidung und Wiederheirat erst etwas ist, was irgendwie ein neues Phänomen ist, alle möglichen Leute scheiden sich, klar, man kann Statistiken sich anschauen, aber vor 2000 Jahren war das ein heißes Fass. Und viele, viele haben sich scheiden lassen, wieder verheiratet, scheiden, wieder verheiraten. Das war in einigen Gruppierungen sehr, sehr üblich, auch unter den Juden. Und deswegen war auch Jesus damit konfrontiert. Und es ist legitim, dass wir auch Fragen dazu stellen. Allerdings ist für uns wichtig zu sehen, wie Jesus darauf reagiert. Wir sind oft als Christen, wenn wir mit dem Thema Scheidung konfrontiert sind, schnell dabei zu schauen, welche Gründe kann ich finden, um aus meiner Ehe zu flüchten, rauszugehen und einen neuen Partner zu finden, der mich schon um die Ecke anlacht. Und dann reden wir die ganze Zeit, wo gibt es Ausflüchte in der Bibel, wie können wir uns Freiheit erkaufen, Freiheit gewinnen und in eine neue Beziehung starten. Jesus, wenn er konfrontiert wird mit diesem Thema, reagiert nicht, indem er zuerst auf die Ausflüchte schaut, sondern er prüft unsere Herzensmotive. Was steckt da eigentlich in dir und hast du verstanden, was Gottes eigentliches Ideal ist, was sein Ursprung der Ehe ist und hat das irgendeine Wertigkeit für dich, wenn du über deine Krise, in der du gerade steckst, nachdenkst? Denn wenn du Gottes Plan und Gottes schöpferische Ideen der Ehe erkennst, dann wirst du auch in der Krise darüber nachdenken, was hat Gott eigentlich für einen Plan? Interessiert der mich überhaupt? Oder möchte ich eigentlich nur Antworten bekommen, damit mein Wille hier auf Erden geschieht? Und ich möchte, bevor wir viel darüber reden, einen zentralen Text mit euch lesen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Dann dürft ihr Matthäus 19 aufschlagen oder an der Wand auch mitlesen. Ich sage euch, es ist gut, auch das eigene Schwert dabei zu haben. Wenn nicht, ist das kein Problem. Morgen ist ein neuer Versuch. Matthäus 19, die Verse 3 bis 10, ist einer der zentralsten Texte, wie Jesus mit dem Thema konfrontiert wurde. Dort heißt es: Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, zitiert er aus dem ersten Mosebuch, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagten zu ihm: Warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihm: Mose hat wegen eurer Herzenszärtlichkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagen zu ihm: Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Ja, was Jesus sagt, ist auch in seiner Zeit eine große Herausforderung. Wenn wir denken, dass die Sache mit christlicher Sexualethik und Eheverständnis in unseren Tagen schwierig ist und damals nicht so, hört, was die Jünger sagen. Jesus, wenn das wahr ist, was du über Ehe, Mann, Frau, Sexualität sagst, dann ist es für mich als Mann besser, niemals, nie nicht eine Frau an meine Seite zu nehmen. Die Worte von Jesus waren damals hart. Die Worte von Jesus waren damals kulturell nicht passend. Und wir schaffen es oft in Gemeinden, gar nicht mehr über Scheidungen und Wiederheirat zu sprechen. Und das ist ein Problem. Es muss in uns eine gewisse Krise entstehen, wenn wir Jesu Worte hören, weil wir mit der Heiligkeit der Ehe konfrontiert werden und merken, dass in unseren Augen oftmals die Ehe nicht mehr so heilig gesehen wird wie bei Jesus. Wir haben oft ein sehr schwaches Verständnis von dem, was dort geschieht in der Eheschließung, in dem Eheverspringen, in dem Ehebündnis. Und die Jünger werden maximal mit der Heiligkeit dieser Ehe konfrontiert. Wenn das war es, dann besser gar nicht heiraten. Und es war krass, in seinen Tagen zu hören. Und deswegen sollten wir Christen uns nicht schämen, wenn wir über Ehe, Mann, Frau, über Sexualität sprechen, dass die Menschen dann zu uns sagen, das sind harte Worte, wer kann sie hören? Auch das eine Reaktion auf Worte von Jesus. Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Was Jesus hier tut, ist, er geht zurück an den Anfang und zitiert sich selbst aus 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Jesus ist nicht vor 2000 Jahren erst in Existenz gekommen, sondern Jesus Christus ist unser Gott, der schon am Anfang da war und er sich im Prinzip an seine eigenen Worte erinnert. Und er tut etwas damit, wenn du in ethische, moralische Fragen kommst und sie schwierig sind, dann tust du gut daran, zurück an den Anfang zu gehen. Und wenn du dich Christ nennst, dann sollte immer wieder dein Ausgangspunkt sein, deine Grundlage im Wort Gottes zu finden. Dort ist die Grundlage, dort ist die Anleitung für uns, wie wir mit unseren Fragen der Ehe, der Sexualität, Scheidung und Wiederheirat umgehen. Wir haben eben gerade in Matthäus 19, Vers 5 gelesen, ich markiere euch das mal, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Das ist ein Ausspruch aus 1. Mose 2 und dieser Ausspruch bedeutet für uns, die Ehe ist eine Idee Gottes. Ist kein Konstrukt unserer Gesellschaft, weil wir irgendwie meinen, das wäre eine nette Sache, wenn es Ehe gibt. Wir müssen verstehen, dass die Ehe etwas ist, was vor der Gesellschaft schon da war. Das hat sich nicht unser Kulturkreis, auch nicht der orientalische Kulturkreis ausgedacht, sondern es ist von Grund auf etwas, was Gott schon in der Schöpfung mit angelegt hat. Wenn du so willst, hat Gott in der Schöpfung nicht nur die Bäume, die Früchte, den Menschen geschaffen, sondern er hat in der Schöpfung als Höhepunkt der Kreation die Ehe ganz zum Schluss eingesetzt. Er hat Adam geschaffen, das war ihm irgendwie nicht genug, der Mann war nicht so ganz komplett. Und dann kam die Frau dazu und die Ehe ist das, was als Höhepunkt in der Schöpfung von Gott eingesetzt wird. Das bedeutet, die Ehe ist von Gott selbst initiiert. Wir haben manchmal das Verständnis, dass die Ehe etwas ist, was irgendwie eine private Vereinbarung ist. Ich höre immer wieder den Spruch, wenn Menschen mit mir in Seelsorge sind oder auch in Beziehungsberatung, wir fühlen uns schon verheiratet. Wer kennt diesen Satz? Wir fühlen uns schon verheiratet. Wie du dich fühlst. interessiert eigentlich recht wenig. Es ist nicht einfach nur eine Vereinbarung zwischen zwei Personen, die privat im Geheimen getroffen wird, sondern der Eheschluss ist in Gottes Augen ein göttlicher Bundesschluss. Ein göttlicher Bundesschluss wird geschaffen, wenn Mann und Frau die Ehe miteinander eingehen. Darum lesen wir im Buch der Sprüche, wird davor gewarnt, in Sprüche 2, Vers 17, vor einer Frau wird gewarnt, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Wir würden sagen, Moment mal, das ist eine Vereinbarung, die ich im Hier und Jetzt treffe, das hat keinen ewigen Bestand, das ist ein Bund zwischen mir und meiner Frau, da hat Gott nichts mit zu schaffen. Aus biblischer Perspektive im Alten Testament ist das ein göttlicher Bundesschluss. In Malachi 2, Vers 14 heißt es, Gott ist, ich nenne es jetzt mal so Trauzeuge, Gott ist Zeuge gewesen zwischen dir und der Frau deiner Jugend, ihr merkt die Parallele, an welcher du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Also ihr merkt ja, es ist durchaus eine Vereinbarung zwischen zwei Menschen, aber es ist mehr als das. Gott ist da mittendrin. Es ist ein Bund zwischen dir und mir, aber auch ein Bund zwischen uns und Gott. Und Gott geht so weit, sagt, ich war Zeuge dabei. Ich bin dabei. Auch wenn du das nicht so erlebt hast als einen hochemotionalen, spirituellen, geistlichen Moment. Gott ist dabei. Gott sieht unsere Entscheidungen und unsere Entscheidungen haben eine Wertigkeit bei Gott. Darüber sind wir uns vielleicht manchmal nicht so im Klaren, aber das, wofür wir uns entscheiden, in gewissen Lebensabschnitten und in gewissen Lebensbereichen, hat für Gott Gültigkeit. Darauf legt er uns fest. Du hast etwas gesagt. Du hast ein Versprechen gegeben. Und nicht nur ein Versprechen, du hast einen Bund geschlossen. Und ich war dabei. Das war was anderes als, ich ziehe heute schwarze Socken an. Oder mir gefällt nicht mehr das blaue Jackett. Sondern du hast dich mit einer Person vereinigt, auf eine Art und Weise, wie ich es mir erdacht habe. Ich habe dieses Konzept grundlegend vorbereitet und du hast dich darauf eingelassen und ich bin dabei. Das ist auch der Grund dafür, weshalb Jesus in Matthäus 19, Vers 7, wie wir es eben gerade gelesen haben, Vers 6, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ist dir bewusst, wenn du in der Ehe bist, dass das, was gerade so vielleicht auch manchmal nicht so lecker ist oder so, hat Gott zusammengefügt. Hat Gott zusammengefügt. Hat Gott zusammengefügt. Also wenn wir unser Eheversprechen geben und den Ehebund schließen, handelt Gott selbst an diesem Ehepaar. Er ist bei diesem Eheschluss mit dabei. Ob wir diesen Bund dann auch mit ihm leben, nach seinen Wertevorstellungen, nach seinen Maßstäben, in seiner Segenslinie, das ist nochmal etwas anderes. Aber diese Verbindung besteht. Und weil es sich bei der Ehe nicht einfach nur um einen zwischenmenschlichen Vertrag handelt. Wir machen mal einen Ehevertrag und das ist das, was uns verbindet. Nein, aus christlicher Perspektive, weil die Ehe ein göttlicher Bundesschluss ist, sind Themen der Ehescheidung und Wiederheirat nicht unserer menschlichen Beliebigkeit ausgesetzt. Wenn du einen Arbeitsvertrag eingehst, dann kannst du handeln, dann kannst du über dein Gehalt sprechen, über Urlaubstage. Du kannst auch Klauseln einarbeiten, wie du aus diesem Vertrag aussteigst. Und wenn du keine Lust mehr hast und einen neuen Job findest, dann kannst du das machen, dann gehst du raus. Ein Arbeitsvertrag ist kein göttlicher Bundesschluss. Und einige gehen aber mit Scheidung und Wiederheirat ähnlich um wie mit einem Arbeitsvertrag. Ich beende das jetzt. Das passt nicht mehr. Wir haben uns auseinandergelebt. Wir lieben uns nicht mehr. Und Liebe ist doch, worum es geht. Oder Gottes Liebe, oder? Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in ihm. Also es geht doch um Liebe. Ich liebe ihn nicht mehr oder ich liebe sie nicht mehr. Und deswegen ist es legitim, weil Gott ist ja Liebe, dass ich seiner Spur folge und eine neue Liebe suche. Die Ehe ist heilig, weil Gott sie gemacht hat und es ein göttlicher Bundesschluss ist. Und wenn es um Scheidung und Wiederheirat geht, dann geht es nicht in erster Linie darum, und was denkst du? Was denkst du über Scheidung? Und was denkst du über Wiederheirat? Das sind die falschen Fragen. Ein Jünger Jesu, ein Jünger Gottes, sagt immer, Herr, hier bin ich, dein Jünger hört. Es ist dein Bund, es sind deine Spielregeln. Und wenn dir das Ding hier wichtig ist, dann hast du die Möglichkeit, Dinge zu tun, Dinge zu machen, Dinge hineinzulegen, die ich jetzt gerade nicht sehe, die ich nicht spüre, die ich nicht fühle, aber sie dennoch möglich sind. Warum ist das Ding mit der Ehe so entscheidend? Das ist ein weiterer Punkt für mich. Ihr wartet vielleicht auf den Punkt, wann ich endlich über Scheidungsgründe spreche. Das kommt noch. Aber mir ist erstmal wichtig, eine gute Grundlage über die Ehe zu legen. Die Ehe hat laut 1. Mose 2, Vers 24, wie ihr es hier an der Folie sehen könnt, weitreichende Folgen auf mehreren Ebenen. Und wenn wir diese Ebene durchspielen, werden wir merken, warum das Thema Ehe für Gott so heilig ist. Und diese weitreichenden Folgen auf mehreren Ebenen sind dreierlei: gesellschaftlich, persönlich und geschlechtlich. Wir beginnen mal mit dem ersten. Darum wird ein Mann von seinem Vater und seiner Mutter verlassen. Der Eheschluss hat eine gesellschaftliche Komponente. Es ist nicht etwas, was du allein für dich machst. Ich wohne jetzt mit jemandem zusammen. Wer die Ehe eingeht, hat eine gesellschaftliche Folge. Verlassen im Hebräischen, was wir hier lesen, meint nicht einfach nur eine neue Beziehung eingehen, sondern ich stelle meine bisherige verwandtschaftliche Beziehung zu meinen Eltern zurück. Ich trete heraus aus dieser Familie und ich gehe eine neue Familie ein. Hier wird etwas Neues kreiert. Also Kinder lösen sich beim Heiraten von ihren Eltern. Und ganz wichtig für einige vielleicht in diesem Raum, Eltern lösen sich von ihren Kindern. Manchmal gelingt das nicht. Manchmal wird dieser erste Schritt, dass es auch eine gesellschaftliche Relevanz hat, nicht durchlebt. Und dann gibt es diese klassischen Muttersöhnchen, die immer auf Mama hören. Ich glaube, das ist aber nur eine Vermutung von mir, dass Gott nicht ohne Grund gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen. Interessant ist, dass in den biblischen Geschichten es dann immer anders passiert ist. Zumindest häufig. Dass Frauen aus den Familien genommen wurden und in die Mannesfamilie gekommen sind und der Mann schon bei Mama noch war und vielleicht dort ein paar Tipps bekommen hat, wie er seine Ehe doch halten sollte. Aber der Mann soll verlassen. Ich glaube, dass da stark was drin hängt, dass Männer oft auf Mama hören und auf Mama Acht geben und dann auch oft Konkurrenz, einige nicken und darin, ja, kennt ihr, in Konkurrenz kommen können. Also Kinder lösen sich von ihren Eltern, Eltern lassen ihre Kinder los und es wird etwas vereinigt. Diese Familie hat mehr Bindekraft als meine Ursprungsfamilie. Obwohl hier Blutsverwandtschaft besteht, ist das, was hier neu kommt, eine völlig neue Einheit. Obwohl keine Blutsverwandtschaft zwischen mir und meiner Frau besteht, ist hier für Gott eine stärkere Einheit
als die zwischen meinen Eltern und mir. Weil hier wirklich etwas Neues entsteht. Ich verlasse etwas und es beginnt etwas Neues. Also, es ist niemals eine private Vereinbarung. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, Waldemar, wir wollen nicht rechtlich etwas Neues eingehen und standesamtlich heiraten und so weiter. Wir wollen einfach nur deinen Segen, einfach so vor dir, so ein bisschen kirchliche Hochzeit und deinen Segen, das reicht uns. Nächster. Die Ehe ist immer gesellschaftlich relevant. Denn schon das alte Israel, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, hat bei Trennungen von Ehen darauf bestanden, dass es einen Scheidebrief gibt. Es wurde öffentlich, offiziell und rechtlich festgehalten, dass hier eine Verbindung nicht mehr existiert, weil das, was wir tun, gesellschaftlich relevant ist. Und deswegen ist es auch, ich glaube, noch in einigen Städten so, wenn Leute sich verheiratet und Chance haben, gibt es einen Aushang. Das kommt alles aus dieser Kultur der Eheschließung, weil es dieses Verlassen heraustreten und etwas völlig Neues wird etabliert. Wir gehen weiter, ansonsten komme ich nicht durch das, was ich alles vorbereitet habe. Okay, verlassen. Der zweite Punkt ist, der Mann wird seiner Frau anhängen. Anhängen beschreibt jetzt nicht die gesellschaftliche Relevanz, sondern die persönliche Ebene, die persönliche Einheit zwischen Mann und Frau. Wirklich bedeutet, dass der Mann seiner Frau anhängt, dass sie aneinander geklebt werden. Das bedeutet das hebräische Wort. Sie werden aneinander geklebt. Und beide können nicht voneinander getrennt werden, ohne dass beide Schaden nehmen. Habt ihr mal als Kind vielleicht ein Blatt Papier genommen, Prittstift drauf, Blätter zusammen und dann ist getrocknet und dann mal probiert, die beiden Blätter zu lösen? Was passiert? Nicht nur ein Blatt reißt. Das kannst du am Ende nicht mehr gebrauchen. Beide nehmen Schaden. Man ist aneinander geklebt. Meine Lieben, wenn wir einander verheiraten, dann ist das nichts, was man mal für ein paar Jahre macht. Du wirst aneinander geklebt. Eine Frau, die unsere Gottesdienste besucht hat und in einer Beziehung lebte, wilde Ehe, würden wir sagen, ohne Trauschein, haben einige Jahre miteinander gelebt und sie hat überlegt, sich taufen zu lassen. Und dann haben wir auch über dieses Thema gesprochen. Wie sieht es mit dem göttlichen Bundesschluss der Ehe aus, wenn du diesen Bund in der Taufe mit Gott besiegeln möchtest? Wie sieht es mit deinem Sexualleben aus, mit deiner Treue, eheliche Treue? Und dann hat sie zu mir gesagt, warum macht ihr aus der Ehe so eine große Sache? Warum ist es so ein großes Ding für euch? Dann habe ich so zurückgefragt, was würde es denn für einen Unterschied machen, wenn du mit deinem Partner morgen zum Standesamt gehst und sagst, ist ja keine große Sache, ne? Dann geh doch morgen zum Standesamt und sag, die Kirche möchte das, alles klar, wir machen das. Und dann seid ihr morgen verheiratet und du wachst morgen neben deinem frisch gebackenen Ehemann, standesamtlich getraut, öffentlich, rechtlich, gesellschaftlich, persönlich. Wachst du dann neu auf? Was wäre dann? Das geht gar nicht. Das würde alles ändern. Und dann habe ich sie gefragt, wer macht aus der Ehe von uns beiden hier gerade eine große Sache? Du weißt in deinem Herzen ganz genau, dass es dann einen Unterschied gibt. Denn du kennst die Bibel auch schon so gut wie ich, dass es ein göttlicher Bundesschluss ist. Und nicht einfach nur ein Gang zur Behörde, um irgendwie Geld zu beantragen oder seine Wohnung anzumelden, sondern da steckt mehr drin. Gott steckt nämlich in dieser Sache drin. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, gesellschaftlich, gesellschaftliche Ebene, seiner Frau anhängen, persönliche Ebene, und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist die geschlechtliche Ebene und setzt im Prinzip den oberen Gedanken fort, gemeinsame Sexualität als höchster Ausdruck der Einheit in der Ehe. Und auch wir, die Trennung macht etwas mit uns. Wir werden noch im Verlauf der Tage auch mitbekommen, wie es auch im Neuen Testament heißt, dass unser Leib Tempel des Heiligen Geistes ist und dass wir achten sollen, wie wir mit unserem Körper umgehen. Und in allererster Linie geht es in dem Kontext, wo Paulus das sagt, in 1. Korinther 6,
um unsere Sexualität, dass wir in dieser Hinsicht vor allem mit unserem Körper Acht geben müssen. Es geht nicht in erster Linie um Ernährung, es geht auch nicht um Tattoos, sondern in allererster Linie geht es, ich kann auch zu diesem Thema was sagen, ja, aber in allererster Linie von 1. Korinther 6 geht es darum, wie gehst du mit deiner Sexualität um? Du bist Tempel des Heiligen Geistes, du musst Acht geben, wie du geschlechtlich auch interagierst. Und wenn du mit jemandem interagierst, hat das Konsequenzen für dich. Du kannst nichts mehr geben als das. Du kannst nicht mehr geben als deine Sexualität. Das ist das Intimste, neben dem Beten mit dem Ehepartner, was du tun kannst als menschliches Individuum. Und da in der Regel, nicht immer, aber in der Regel auch aus der gemeinsamen Sexualität auch Kinder entstehen, hat auch hier Trennung einen Effekt nicht nur für mich, sondern auch für die nächste Generation. Über die ganzen Konsequenzen werden wir jetzt nicht sprechen und die brauche ich euch auch, denke ich, nicht erklären. Diese Verbindung ist aus diesen drei Gründen für Jesus so tiefgreifend, dass für Jesus dieser Bund prinzipiell erst einmal unauflöslich ist. Dieser Bund ist prinzipiell für Jesus erst einmal unauflöslich und im Himmelreich erst wird diese Ordnung der Ehe enden. Im Himmelreich gibt es da nicht mehr heiraten und so weiter. Einige finden das schade, einige warten vielleicht drauf. Ich weiß nicht. Und Gott liegt so sehr daran, dass wir die Ehe heilig halten, dass er beschlossen hat, in seinen 10 Geboten die Ehe vor Missbrauch zu schützen und die Ehe zu würdigen, indem er in diesen 10 Geboten, es gibt viele Gebote im Alten Testament, nicht nur 10, eine ganze Latte, ja, mehr als 100 Gebote gibt es dort. Aber diese 10 bilden sozusagen die größten Säulen, die wichtigsten Parameter unseres Verhaltens. Und dort ist die Ehe, hat die Ehe einen prominenten Platz. Neben Dingen wie Stehlen, Morden, Ehebruch, all diese Dinge sind große Anliegen Gottes und die Ehe hat er in den 10 Geboten besonders schützen lassen. Wir haben vorhin die Frage von Karl gestellt bekommen, welche Ehe hielt bislang am längsten? Als theologischer Fuchs stimme ich dir nur halb überein, dass Adams Ehe am längsten hielt. Warum ist die Ehe heilig? Weil Christus die längste Ehe führt. Denn die Ehe ist nicht nur etwas, was zwischen Menschen geschieht. Die Ehe wird im Alten und im Neuen Testament als Bild verwendet für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Zwischen Gott und seinem Volk. Schaut mal, wie dieser Vers, 1. Mose 2, Vers 24, in Epheser 5 von Paulus umgesetzt wird. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein, wieder diese drei Ebenen. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Mehrfach wird im Alten und auch im Neuen Testament, wie an dieser Stelle, das ist vielleicht die prominenteste Stelle, Gott als Bräutigam dargestellt und das Volk Gottes, im Alten Testament das Volk Israel, im Neuen Testament die Gemeinde, als seine Braut dargestellt. Und Untreue gegenüber Gott, wenn wir Gott untreu werden, wird immer wieder im Alten und auch im Neuen Testament mit Hurerei beschrieben. Mit ehelicher Untreue. Vielleicht kennt ihr diese Sätze, und ihr habt anderen Göttern nachgehurt. Was ist denn das für ein Satz? Wie soll das aussehen? Wie soll man denn einem anderen Gott nachhuren? Gott beschreibt hier etwas. Wir haben einen Bund miteinander. Ihr kennt das von der Ehe. Und die Ehe ist mir so kostbar, ist so heilig. Ich möchte, dass ihr den Begriff heilig mit Ehe niemals mehr trennen könnt. Die Ehe ist so heilig, dass ich unser Beziehungsverhältnis vergleiche mit Ehe. Und wenn ihr mir untreu werdet, dann hat das die Ebene von Hurerei.
von ehelicher Untreue, von Sexualität außerhalb des ehelichen Rahmens. Dass ihr zu Prostituierten eingeht oder Frauen und Männer am Wegesrand mitnehmt und mit ihnen schlaft. So ein Effekt hat das auf mich. So weh tut mir das. Kein Ehepartner würde sagen, ach, das ist mir gerade egal, ob jetzt mein Mann zu einer Prostituierten gegangen ist. Also wenn das für dich normal ist, dann hast du ein großes Problem. Das ist nicht normal, das tut weh. Das ist hart. Das zerbricht etwas. Und diesen Zerbruch nimmt Gott für sich in Anspruch und sagt, wenn ihr mir die Treue versagt und auf andere Götter schaut, andere Dinge anbetet, euer Leben sich um andere Dinge kreist, als um unsere Gemeinschaft zu zweit, dann ist es für mich wie, als wenn deine Frau oder dein Mann zur Prostituierten geht. So weh tut mir das. Der Ehebund, haben wir schon viel gehört, ist heilig wegen unterschiedlicher Dinge. Und hier sehen wir, der Ehebund offenbart uns Gottes Wesen und Gottes Charakter. Und er spiegelt die Beziehung zwischen Gott und uns wieder. Und das soll uns helfen, zu verstehen, welche Liebe Gott zu uns hat. Welche Verpflichtung Gott eingeht mit uns. Wie ernst es ihm ist. Und was Paulus hier sagt, ist gleichzeitig auch eine Frage an uns. Predigt deine Ehe die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde? Wenn jemand dich fragt, wie beschreibt, wie liebt Jesus seine Gemeinde, kannst du dann sagen, ich kann es dir zeigen. Komm nach Haus und schau dir meine Ehe an. Und wenn du in meine Ehe geschaut hast, dann siehst du, wie Christus seine Gemeinde hat. Das ist die Frage, die Paulus hier zwischen den Zeilen uns entgegenbringt. Die Ehe ist ein Bild für die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und die wird 2000 Jahre alt. Also angenommen, wir haben ein sehr lässiges Verständnis von Ehe. Was sagt das über Gott, Gottes Beziehung zu uns aus? Was würde ich dir sagen? Wenn wir ein sehr, sehr lockeres Verständnis von Ehe haben, was würde das über die Beziehung zwischen Gott und uns aus sagen? Bitte? Ja. Was würde man dann sagen? Was würde man über diesen Gott dann sagen? Wir sind ihm unwichtig. Ihm ist egal, was wir tun.
Er nimmt es locker.
In der Bibel steht, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Das, was ihm zusteht, das teilt er mit niemandem. Das gehört ihm. Und er kämpft leidenschaftlich. Er kämpft leidenschaftlich für seinen Bund. Er kämpft leidenschaftlich für seine Ehe. Wie steht's um deinen Bund? Wie steht's um deine Ehe? Bist du auch in gesunder Art und Weise eifersüchtig? Dass du sagst, also Eifersucht ist ja, man soll ja nicht eifersüchtig sein, ja. Aber wenn ich die Straße entlang gehe und einen Kerl, der, stell dir mal vor, schicker wäre als ich, und meine Frau anlacht, schwer sich vorzustellen. Und er würde meine Frau anlachen und sagen, guck mal, der sieht ja nett aus und geht dann die Menschen her. Und da keine Eifersucht in mir wäre, was wäre ich für ein Mann? Was wäre ich für ein Liebhaber? Was wäre ich für ein Kämpfer und Streiter für meinen Bund, für meine Ehe? Es gibt eine gesunde Eifersucht. Wir gehören zusammen. Und deswegen bin ich eifersüchtig, wenn da etwas dazwischen kommt. Natürlich gibt es auch negative und übertriebene Eifersucht, ist klar. Aber es gibt auch eine gesunde. Und wenn wir ein lockeres Eheverständnis in unseren Gemeinden etablieren, dann predigen wir, Gott ist ein Lebensabschnittsgefährte. Mit Gott bin ich zusammen, wenn es passt. Jetzt ist gerade schwierig,
Na gut, im Geistlichen macht man es vielleicht so, es ist gerade schwierig, ich brauche Gott, wenn es gut ist, dann brauche ich ihn nicht.
Aber es ist nicht so fest. Kennt ihr solche Christen? Es ist nicht so fest. Ich lege mich nicht so fest. Ich sage nur nicht ganz dagegen, aber auch nicht ganz dafür. Und wenn wir so mit Scheidung und Wiederherstellung mit Ehe umgehen, dann kultivieren wir genau das. Dieses geistliche Leben. Aber wenn unter uns eine Sensibilität für die Heiligkeit der Ehe da ist, predigen wir auch ein anderes Gottesverständnis, ein anderes Glaubensverständnis, Beziehungsgeschehen zwischen Gott und seiner Gemeinde. Darum wird eine gottesfürchtige Ehe im Gegensatz zu einem lästigen Verständnis von Ehe, eine gottesfürchtige Ehe wird auf eine einzigartige Weise Gottes Herrlichkeit und Gottes Liebe kommunizieren können. Es gibt nichts Schöneres, als zu sagen, schau dir meine Ehe an, so liebt Christus seine Gemeinde. So harmoniert Gemeinde und der Herr. Was für ein Segen, wenn man das so erleben darf und wenn man darauf weisen kann. Meine Lieben, für einige ist es so, das ist in den Sternen. Es ist aber möglich. Es ist möglich. Es ist möglich. Denn Paulus sagt es hier. Es ist möglich mit Gottes Hilfe. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Aber wenn beide Partner das wollen und den Geist Gottes bitten zur Erneuerung, was glaubt ihr, was der Heilige Geist da tun wird? Ah, du lädst mich ein? Nee, ich bieg mal ab und geh zum anderen ein. Weil diese Dinge wahr sind, ist eine Bewertung von Scheidung und Wiederheirat nicht leichtfertig zu fallen. Weil wenn wir über Scheidung und Wiederheirat lässt sich entscheiden, sagt es etwas über unsere persönliche Gottesbeziehung aus, wie wir sie verstehen. Also bis hier zusammengefasst, ich bin froh, dass Deutschland heute nicht spielt und ich mich beeilen muss. Die Ehe ist heilig, weil sie Gott erdacht hat und Gott am Bundesschluss beteiligt ist, weil sie weitreichende Folgen für Gesellschaft, Persönlichkeit und Geschlechtlichkeit hat und weil sie ein Spiegelbild für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk sein soll. Soweit erst einmal, dass die Ehe heilig ist. Wir gehen jetzt weiter und wir fragen uns, ob es für Christen dennoch, weil das Thema ist Scheidung und Wiederheirat, ob es für Christen biblisch legitimierte Scheidungsgründe geben kann. Denn einige haben vielleicht auch das schon hinter sich, Scheidung und Wiederheirat. Und wenn nicht du, dann vielleicht Verwandte. Wie ist das dann einzuordnen? Wie soll ich damit umgehen, mit dieser Realität, in der ich stecke? Denn vielleicht sagst du Ja und Amen dazu, dass die Ehe heilig ist, aber ich habe Abschnitte in meinem Leben, in meiner Biografie gibt es Brüche. Wie soll ich damit umgehen? Habe ich recht gehandelt? Habe ich Dinge falsch gesehen? Gibt es Dinge, wo Gott mich hinweisen möchte, wo ich umkehren muss, Buße tun muss? Also gibt es legitimierte Scheidungsgründe in der Bibel? Uns kann die Frage nicht leiten, ob der Ehebund gebrochen werden darf, das haben wir gerade gesehen, dass er das nicht soll, sondern uns leitet die Frage, unter welchen Umständen er gebrochen wird und wenn er gebrochen wird, was dann geschehen darf. Also es gibt nicht die Diskussion, darfst du den Bund der Ehe brechen? Das ist nicht Thema. Wir sollen ihn nicht brechen. Das haben wir eben gerade hoffentlich irgendwie gehört. Aber es gibt durchaus diese Umstände, dass Ehebruch geschieht. Und was dann? Was passiert dann? So, die Pharisäer, die verweisen in diesem Text von Matthäus 19 auf die Erlaubnis von dem alten Mose, einen Scheidebrief auszustellen. Matthäus 19, Vers 7 lesen wir, die Pharisäer sagen zu Jesus, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Entlassen, Scheiden, komplette Trennung, Separation. Und sie verweisen hier auf einen Text aus 5. Mose 24. Der geht etwas länger, aber wir werden aufgrund der Zeit nur den ersten Vers lesen, weil das der wichtige ist.
für unsere Diskussion,
ja, Verse sind auch wichtig, aber für unsere Diskussion ist dieser Vers entscheidend.
Dort heißt es, 5. Mose 24, Vers 1, wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet, und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, und dann geht die Geschichte weiter, was dann und so weiter geschieht, und wenn sie wieder zu ihm zurückkommt, was dann zu tun ist. Nicht so wichtig, was danach geschieht in unserer Diskussion. Das Wichtige ist, dass es diese Praxis gibt. Du hast keinen, die Frau hat keine Gunst in den Augen des Mannes, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. Und das hat ihn legitimiert, einen Scheidebrief auszustellen und sie zu entlassen. Und von da an waren sie getrennte Personen. Wichtig ist an dieser Stelle für uns erstmal zu sehen, wir haben über die Heiligkeit gerade gehört. Und obwohl Gott gebietet, dass sein Volk sich nicht scheiden lassen soll, dass wir uns nicht scheiden lassen sollen, gilt laut 5. Mose 24 als Grund für eine legitime Scheidung, wo man sich soll, als legitime Scheidung gibt uns dieser Text an, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. Es wird sich jetzt um den Begriff des Anstößigen drehen. Ja, ihr sollt euch nicht scheiden. Aber nur weil man es nicht soll, heißt es nicht, dass man es nicht kann. Ja? Gibt es legitime Gründe aus Gottes Perspektive, dass er ein Gesetz erlässt, wo er sagt, okay, wenn das zutrifft, dann hast du die Freiheit zu sagen, ich gehe aus diesem Bund raus. Der Scheidebrief wurde angefertigt, wenn das Anstößige entdeckt wurde. Was ist das, wenn wir gleich sehen? An dieser Stelle beachten, man kann das sehr holzschnittartig lesen und denken, naja, okay, das ist ja jetzt ziemlich blöd für die Frau, dass sie jetzt hier entlassen wird. Diese Verordnung, das muss man mitdenken, ist auch ein Schutz für die Frau. Dass der Mann nicht in eine Kurzschlussreaktion kommt und sagt, wir sind geschiedene Leute. Dass er einfach nur sagt, soll nicht mehr sein, und dann sind wir raus. Dieser Scheidebriefprozess gab der Frau die Sicherheit, es müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein, dass aus uns ein Paar auf einmal zwei getrennte Haushalte sind. Also, Jesu Bewertung dieses Textes ist sehr eindeutig. Er sagt in Matthäus 19, dass die Scheidung nicht Gottes Wille ist, aber Gott hier ein Gebot gibt, eine Regelung gibt, und indem er diese Regelung gibt, antwortet er auf unsere Herzenshärtigkeit. Also das, was wir hier lesen, ist nicht Gottes Ideal, sondern Gott sieht, unsere Herzen sind hart, es gibt Probleme, es gibt Krisen, und dann Wege findet, Auswüchse zu regeln. Obwohl es sie nicht geben sollte, ist Gott nicht blind und regelt dann die Probleme. Also die Scheidung, die wir hier finden, ist eine Notordnung. Alles, was du findest über Scheidung, kannst du als Notordnung definieren. Die Scheidung als solches bricht nicht die Ehe, sondern die Scheidung, die hier vollzogen wird, stellt nachträglich und offiziell die Sünde des Ehebruchs fest. Die Scheidung bricht hier nicht die Ehe, der Scheidebrief, sondern ich sehe hier etwas, was meine Ehe bricht. Und weil dieses Anstößige meine Ehe gebrochen hat, lasse ich mich scheiden. Und der erlaubte Grund, was das ist, ist das Anstößige, oder in einigen Übersetzungen, vielleicht in euren Bibeln, findet ihr, heißt es, weil er etwas Schandbares an ihr gefunden hat. So, was bedeutet das? Was ist dieses Anstößige, was man finden kann, was einen legitimiert, die Ehe rechtlich und legitim vor Gott aufzulösen? Jesus war konfrontiert mit zwei Strömungen in seiner Zeit. Die einen, die haben gesagt, man darf sich aus jedem Grund scheiden, und das ging so weit, wenn ich eine schönere Frau finde, dann schreibe ich einen Scheidebrief und dann sind wir getrennte Leute. Es wird sogar berichtet davon, wenn die Frau das in der Essenszubereitung einen Fehler gemacht hat, haben Männer den Scheidebrief geholt und das Anstößige aufgeschrieben. Sie hat die Toast verbrennen lassen. Ohne Mist. So locker wurde es teilweise gesehen. Bei jeder Kleinigkeit, wenn die Frau nicht so gespurt hat, wie der Mann wollte, Scheidebrief, ab die Post. Eine andere Richtung hat gesagt, nein, das ist viel zu lässig. Es gibt nur einen Grund und das kann nur etwas Schwerwiegendes sein, so etwas wie Ehebruch, sexuelle Untreue. Und damit war Jesus konfrontiert. In Matthäus 19 wird er ja auch gefragt, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Aus jeder beliebigen Ursache. Ihr merkt, mit wem er da gerade konfrontiert ist. Mit Leuten, die die Ehe sehr, sehr lässig sehen. So, was bedeutet dieses Anstößige? Es gibt für dieses Wort keine endgültige Übersetzung. Und es ist auch gar nicht so leicht, aber wir wissen, dass das Wort von folgenden Worten abstammt: Blöße, Nacktheit und Geschlechtlichkeit. Blöße, Nacktheit und Geschlechtsteile vielmehr. Also scheint es, dass das Anstößige eine Verfehlung und eine Handlung auf sexuellem Gebiet sein muss. Und ich glaube, wir kommen dahinter, was hier gemeint ist, wenn wir einen kurzen Streifzug machen durch das Alte Testament, durch die Propheten vor allem. Jetzt merkt ihr, Mensch, das ist ja kein Seminar, wie höre ich Gottes Stimme und wie werde ich erfüllt in meinen ersten drei Schritten. Das ist harte Kost. Ja? Ich hoffe, dass ich euch noch nicht verloren habe. Aber wir kommen um diese harte Arbeit nicht drum herum. Jesaja und Jeremia beschreiben, und das ist interessant für uns, dass Gott selbst seinem Volk einen Scheidebrief aussendet. Gott selber nimmt dieses Gebot, und ihr habt ja schon gelernt mit mir gemeinsam, dass die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk mit der Ehe verglichen wird. Und Gott selber zeigt, ich bin jemand, der meinem Volk einen Scheidebrief aussendet. Und wir werden merken, unglaublich in diesen Texten, was dieses Anstößige ist, was Gott gesehen hat. Warum er legitim sagen konnte, ich kappe die Verbindung zwischen uns und ich stoße dich weg. In Jeremia 3 beschreibt Jeremia die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk wie folgt: Fürwahr, wie eine Frau ihren Gefährten treulos verlässt, so habt ihr treulos an mir gehandelt aus Israel, spricht der Herr. Okay, das haben wir. Wie eine Frau ihren Gefährten treulos verlässt, so handelt ihr an mir. Hier wird beschrieben Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, Mann und Frau, Ehe. Und Gott spricht Klartext in Vers 8. Und sie, das ist das Südreich Israels, Juda, und sie sah auch, dass ich, dem Nordreich Israels, die Abtrünnige, eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen, entließ und ihr den Scheidebrief gab. Okay, worum geht es ganz kurz? In der Geschichte Israels wurde irgendwann das ganze Land geteilt. Deutschland kennt das. Ost, West. In Israel war es ähnlich. Nord, Süd. Ein bisschen tricky in den Texten. Das Südreich Israels wird immer Juda genannt. Und das Nordreich Israels wird Israel genannt. Okay? Israel war schneller von Gott abgefallen als das Südreich Juda. Und Gott hat mit dem Nordreich gebrochen und sie deportieren lassen nach Assyrien. Und das Südreich war noch länger treu an Gott, aber auch die Könige waren irgendwann korrumpiert, sind Gott nicht mehr gefolgt. Das Volk ist dort auch vom Glauben abgefallen und sie sind dann auch abgewandert. Oder deportiert und verschleppt worden, nicht abgewandert, verschleppt worden. Und diese Szene bringt Jeremia und sagt jetzt im Namen Gottes, und sie, das Südreich Juda, sah auch, dass ich, dem Nordreich Israel, die Abtrünnige, eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen, ich sie entließ und ihr den Scheidebrief gab. Sie hat Ehebruch getrieben. Ehebruch, sexuelle Untreue. Wieder dieses Bild. Sie hat die Ehe sexuell gebrochen, als Bild für unsere Beziehung.
Und deswegen ist es nur legitim, dass ich Gott den Scheidebrief aushändige. Auch Hosea geht auf diesen Sachverhalt ein. In Hosea 2, Vers 4 heißt es, Rechtet mit eurer Mutter, rechtet, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann. Denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann. Damit sie ihre Hurerei von ihrem Gesicht entfernt und ihren Ehebruch zwischen ihren Brüsten. Das ist schon echt eine krasse Sprache, die Gott hier wählt für die Untreue, für Gottlosigkeit, die eigentlich sein Bundespartner, sein Ehepartner, sein Volk enttäuscht. Rechtet eure Mutter, rechtet. Und hier in dem Gedanken stehen, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, scheint eine typische Formulierung gewesen zu sein in diesem Scheidebrief. Dass ich den aufsetze, meine Frau, ich bin nicht ihr Mann und sie ist nicht meine Frau. Und damit die Scheidung einleitet, obwohl dieser Bund ja eigentlich halten soll. Aber Gott selbst merkt, es gibt Dinge, wo es rote Linien gibt, wo Götzendienst betrieben wird, wo ich mich zurückziehe und sage, und jetzt wirst du die Konsequenzen dafür tragen, für deinen Ehebruch, für diese Entscheidung, mir untreu zu sein, wirst du die Konsequenzen tragen. Ich werde legitim, nicht weil ich untreu bin, sondern weil du untreu warst, weil du die Ehe gebrochen hast, stelle ich mit diesem Scheidebrief jetzt fest, du hast unsere Ehe gebrochen. Nicht ich, indem ich die Scheidung einbreche, breche die Ehe, sondern du hast sie durch deine Untreue gebrochen. Und mit der Scheidung erkläre ich offiziell und öffentlich, diese Person hat mich betrogen und ich bin die betrogene Person und darf die Scheidung hier einreichen. Und wir haben noch Maleachi vergessen. Maleachi 2, 15 bis 16. Und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos, denn ich hasse Scheidung. Lest ganz genau. Denn an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos, denn ich hasse Scheidung. Treulos handeln, sexuell untreu werden, kann offenbar laut Gott in Scheidung resultieren. Muss nicht, aber kann. Gott weiß, dass sexuelle Untreue diese Energie besitzt, dass es nicht mehr zusammengeht und dass eine Scheidung eingeleitet werden kann. Oder persönlich empfunden auch manchmal, wie muss. Ich kann nicht mehr zusammen. Ich gehe jetzt hier raus. Und das ist das, was Maleachi sagt. An der Frau der Liebe und Tante nicht treulos. Denn ich hasse Scheidung. Ich weiß nämlich, dass Treulosigkeit in der Ehe zur Scheidung führen kann. Dadurch, dass Gott selbst die Scheidung einreicht, ist es keine Sünde, wenn der betrogene Partner die zerbrochene Ehe rechtlich auflöst. Das sage ich an dieser Stelle deswegen, weil es viele im evangelikalen und freikirchlichen Bereich gibt, die sagen, Scheidung ist in jedem Fall falsch. Scheidung ist in jedem Fall schlecht. Scheidung ist in jedem Fall Sünde. Egal, was vorher passiert ist. Egal, was dir angetan wurde, Scheidung ist Sünde. Egal, was dir angetan wurde, du musst bleiben. Ich würde sagen, kämpfe immer dafür, hoffe immer das Beste. 1. Korinther 13, die Bibel glaubt, alles sie hofft, alles sie erduldet, alles. Aber ich würde von diesen Texten herkommen und sagen, Gott selbst findet Gründe, um sein Prinzip des Scheidebriefs, was er seinen Kindern gegeben hat, weil Dinge krass sein können. Und wenn sie krass kommen, findet Gott sogar Gründe zu sagen, ich gehe hier raus. Darum kann es nicht falsch sein, wenn wir wie Gott handeln und in Krisensituationen, die verfahren sind und nach reiflichem Beten, Überlegen, Seelsorge, Gespräch zu zu dem Entschluss kam, diese Ehe ist beendet. Aber meine Scheidung bricht nicht die Ehe. Die Ehe wurde gebrochen. Ich werde meiner Scheidung nur öffentlich darlegen, dass sie gebrochen wurde. Okay, das ist alles. Könnt ihr noch?
Ja.
Mal schauen wir morgen noch. Das ist ja Altes Testament. Reden wir nach dem Alten Testament? Sind alle Gebote aus dem Alten Testament für uns bindend? Das ist eine interessante Frage. Können wir das jetzt einfach sagen, okay, dann nehme ich das für mich. So einfach ist das nicht. Wir können nicht einfach ins Alte Testament hopsen, was wir die Christen leider manchmal tun, blättern und denken, okay, das ist jetzt mein Wort für mich. Das ist nicht so ganz easy. Deswegen müssen wir schauen, wie geht Jesus mit dem Thema Scheidung um? Und er wurde mit diesem Text auch konfrontiert. Deswegen müssen wir jetzt genau hinhören, weil wir folgen der Jesus nach und nicht dem alten Bund. Wir folgen Jesus Christus. Die Faustregel für Jesus gilt: Scheiden ist verboten. Das erstmal als Faustregel. In Markus 10, Vers 11 heißt es. Und er spricht zu ihm: Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie ihn. Ganz interessant, ihr merkt auch hier, Jesus sieht auch die Frau, nicht nur den Mann als Aktiven, wo mit der Frau alles gemacht wird, was der Mann will, sondern die Frau ist auch ein eigenes Individuum in Jesu Augen. Wichtig. Lukas 16, Vers 18. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassen heiratet, begeht Ehebruch. So, das ist erstmal die Faustregel. Das ist erstmal die Messlatte. Scheidung ist erstmal kategorisch bei Jesus gar nicht drin. Jesus warnt vor Scheidungen, die aufgrund einer neuen Heirat in den Ehebruch führen. Achtet in diesen Texten, wenn ich mich scheiden lasse und niemand sexuell aktiv wurde, besteht der Bund der Ehe noch. Erst in dem Augenblick, wo ich mit einem neuen Menschen sexuell interagiere, wird diese Ehe gebrochen. Wenn ich heute zu meiner Frau sage, wir haben uns auseinandergelebt, du warst nicht sexuell untreu, ich auch nicht, aber das passt nicht mehr zusammen, wir haben jetzt getrennte Wege, getrennte Wohnungen, ich reiche die Scheidung ein, in dem Augenblick, wo ich mit jemandem Neuem sexuell interagiere, wird die Ehe gebrochen. Nicht durch die Scheidung. Denn Jesus sagt hier nicht, wer seine Frau entlässt, begeht Ehebruch gegen sie. Sondern er sagt, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Ganz wichtig zu differenzieren, Scheidung und Ehebruch sind nicht dasselbe. Kommt ihr mit mir mit? Das ist nicht einfach, nicht wahr? In den ganzen Wust von Wort. Aber das ist nicht das Einzige, was Jesus sagt. Wir haben ja noch Matthäus 19. Und Matthäus 19 hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt, das, was hier in diesen beiden Evangelien Markus und Lukas nicht steht. In Matthäus 5, Vers 32 und in Matthäus 19, Vers 9 bringt Jesus noch einen Einschub, den wir eben gerade nicht gefunden haben. Jeder, der seine Frau entlassen wird, Matthäus 5, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Matthäus 19, Vers 9, wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Kennt ihr noch? Ja? Es ist eigentlich genau das Gleiche, wie wir eben gerade hier, ich gehe mal zurück, in Markus 10 und 16 gelesen haben. Aber an dieser Stelle, wer seine Frau entlässt, an dieser Stelle kommt dieser Zusatz nicht.
Und in Lukas 16, jeder, der seine Frau entlässt, an dieser Stelle kommt ein Zusatz, den wir aber ihr finden, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht das mit ihr Ehebruch begangen wird. Wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Also, das Scheidungsverbot greift für Jesus immer, es sei denn, es liegt das, was ich hier markiert habe, vor. Scheidung nie und nimmer für Jesus. Kategorisch nein. Es sei denn, außer im Falle von Hurerei, in einigen Texten steht Unzucht, das griechische Wort, was sich hier befindet, heißt Porneia. Wir kennen das von Pornografie. Ja? Porneia. Aber was bedeutet dieser Begriff? Was ist Hurerei? Was ist Unzucht? Wenn du jemand auf der Straße sagst, du lebst in Hurerei, bitte? Du hast auch gar keine Ahnung. Was ist Hurerei? Wir müssen ja verstehen, was bedeutet das aus dem biblischen Kontext. Die ganze Wortstudie erspare ich euch jetzt, das würde die Zeit mächtig sprengen. Der Begriff der Hurerei ist im Alten und im Neuen Testament alles, was außerehelich am Geschlechtsverkehr läuft, unehelicher Geschlechtsverkehr und Inzest. Außerehelich und unehelich und Inzest. Inzest insbesondere wird nochmal erwähnt als Hurerei. Wo ist der Unterschied zwischen außerehelich und unehelich? Wenn ich nicht verheiratet bin und sexuell aktiv bin, dann ist das unehelich oder vorehelicher Sex. Wenn ich aber ich als verheirateter Mann jetzt sexuell aktiv werde, außerhalb meiner Ehe, ist es außerehelich. Und in der Bibel ist sowohl der außereheliche Geschlechtsverkehr als auch der voreheliche Geschlechtsverkehr Porneia. Ja? All das steckt in diesem Begriff. Jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von außerehelichem Geschlechtsverkehr oder unehelichem Geschlechtsverkehr oder Inzest, der geschehen kann, macht das mit seiner Frau eben begangen wird. Also, Porneia, Hurerei, Unzucht wird für jede sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe verwendet. Und wenn wir das hören, was Jesus hier sagt, Scheidung geht nie, außer wenn man sexuell außerhalb des Eherahmens aktiv ist, dann ist es so ziemlich genau das, was wir eben gerade im Alten Testament herausgefunden haben, wenn der Mann das Anstößige, könnt ihr euch noch erinnern, das Anstößige entdeckt, dann ist er legitimiert, einen Scheidebrief auszuhändigen und diese Ehe als beendet zu erklären, weil die Ehe gebrochen wurde, weil der Partner sexuell anders aktiv war. Dieser Ehebruch legitimiert mich, diese Ehe zu kündigen. Darum, so sage ich, wenn wir uns Jesus mit der Konfrontation, mit dem Wort von Mose, wenn wir auf seine Worte hören, dann sagt er, das, was bei Mose galt, das will ich weiter tun. Das gilt auch jetzt noch. Ich nehme diese Ausnahmeregelung nicht raus, sondern sie bleibt bestehen. Ich halte sie für immer noch wichtig. Er hätte an dieser Stelle sagen können, das, was Mose euch gesagt hat, egal, nein. Er sagt, hey, Scheidung nie gut, weil bei einer neuen sexuellen Verbindung immer Ehebruch, es sei denn, du wurdest betrogen von deinem Partner. Darum lehrt Jesus hier an dieser Stelle in Übereinstimmung mit Mose und auch mit dem Propheten. Jesus sagt nicht, dass jede Ursache ein Scheidungsgrund sein kann. So, ach, wir haben uns auseinandergelebt. Nein, das geht für Jesus nicht. Jesus sagt auch nicht, dass es überhaupt gar keinen Scheidungsgrund gibt. Jesus sagt, dass außereheliche Sexualität ein Scheidungsgrund ist. Jesus beklagt zwar die Herzenshärtigkeit. Mose hat euch das gesagt wegen eurer Herzenshärtigkeit. Aber Jesus ist Realist.
Auch nach Jesus gibt es noch harte Herzen. Amen? Amen, leider, ja. Einige haben nicht Amen gesagt. Ihr habt keine harten Herzen, niemals. Jesus weiß, dass es auch danach noch, auch nach seinem Kommen, auch noch Sünde in unser Leben hineinkommen kann. Dass krass Sünde in unsere Ehen einbrechen kann. Jesus weiß darum. Und deswegen führt er das fort, was auch schon zu Zeiten von Mose galt. Ich möchte es noch einmal betonen, weil ich immer wieder erlebe, dass das unter Christen durcheinander gebracht wird. Betrogene Partner haben oft Angst, dass wenn sie die Scheidung einreichen, dass sie die Ehe brechen. Sie sind Opfer, aber haben diese Angst, wenn ich das tue, dann bekomme ich den Hass Gottes ab, weil er hasst ja Scheidung. Also habe ich ein Problem, obwohl ich Opfer bin und diesen legitimen Grund nehme. Der betrogene Partner, der sich scheiden lässt, bricht nicht die Ehe. Der Ehebund, wie ich vorhin sagte, wird durch eine neue geschlechtliche Verbindung gebrochen. Nicht durch den Scheidebrief. Der stellt das doch fest. Der hat die Ehebund, nicht ich. Also wenn du in dieser Situation warst oder bist oder jemanden kennst und der darunter leidet, die Scheidung ist legitim. Ich sage nicht, dass das immer das erstrebenswerte Ziel ist, versteht mich nicht falsch. Ich promote hier nicht die Scheidung. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass es krasse Krisen gibt, krassen Betrug und Uneinsichtigkeit, Unbußfertigkeit, Hartherzigkeit, dass manchmal es Situationen geben kann, wo ein Christ keinen anderen Ausweg findet, als aus dieser Ehe legitim herauszugehen, und er muss nicht mit einem schlechten Gewissen rausgehen. Natürlich mit Betrübnis und Trauer. Niemand freut sich darüber, wenn er seine Ehe, wo er Hoffnung hineingelegt hat, wo er für gebetet hat, wenn er sie beendet. Niemand geht da jubelnd davon weg. Aber wenn es so ist, dann brauchst du dir vor deinem Herrn, brauchst du keine Angst haben. Und dann brauchst du dir kein schlechtes Gewissen machen. Das wäre eine Opfer-Täter-Umkehrung. Und dann würdest du das Gute Böse nennen und das Böse Gut. Das kann nicht sein. Wenn ich Opfer bin, dann kann es kein Unrecht sein, wenn ich von Optionen Gebrauch nehme, die Gott mir da hat. Wenn du betrogen wurdest, dann brichst du nicht die Ehe. Mit der Scheidung erklärst du offiziell, dass der Ehebund im Voraus bereits gebrochen wurde. Der betrogene Partner ist berechtigt, den zerstörten Ehebund öffentlich-rechtlich aufzulösen. Ist berechtigt, nicht verpflichtet. Wenn wir in Jeremia 3 weiterlesen, wo Gott darüber spricht, ich habe ihr den Scheidebrief gegeben. In diesem Kapitel wirbt er um seine Braut. Du warst untreu gegen mich, aber wenn du umkehrst, bin ich für dich da. Ich will diese Vereinigung, ich will Wiederherstellung, ich will Versöhnung, ich will Heilung. Und aus meiner Sicht, wenn jemand in diese Misere kommt und sagt, ich möchte am liebsten die Scheidung, werde ich dir immer sagen, wenn du ein Gotteskind bist, dann sieh das Herz Gottes an, wie er ringt und versucht mit allen Mitteln in die Wiederherstellung zu kommen. Hast du dieses Herz, was Gott hat für Ehe, auch in deine Ehe hineingelegt? Hast du schon gerungen? Hast du schon den Weg der Wiederherstellung? Bist du ihn schon gegangen? Oder bist du jetzt gerade in einem Moment der Verzweiflung und versuchst schnell herauszubrechen? Hast du Wege der Wiederherstellung gesucht? Tu es und du wirst damit Gott gleichen. Du wirst in dieser Art und Weise, diese Ehe wiederherzustellen, Heilung zu bekommen. Damit wirst du abbilden, wie Gott liebt. Wie Gott liebt. Aber wenn du nach all diesen Bemühungen, unter Gebet und unter Rat von Menschen, die dich lieben und kennen, und die auch das hier kennen, das Wort Gottes, wenn du dann zu dieser Entscheidung kommst, ich kann dran. Ich gehe raus, damit dir Gott keinen Vorwurf macht. Und wir werden dich tragen. Wir werden dich lieben. Wir werden gemeinsam mit dir weinen. Und wir hoffen, dass wir auch gemeinsam wieder neu mit dir lachen. Lass uns in den letzten Part gehen. Das ist die eine Seite, die Frage der Scheidung. Da gibt es legitime Gründe, sich scheiden zu lassen. Aber wie sieht es mit einer neuen Ehe aus? Das ist oft eine Frage, die mir gleich im Atem zu kommen. Wobei, nicht immer. Meine Beobachtung ist, wir hatten es gerade letztens davon, dass Frauen neigen nach Scheidungen, so meine subjektive Wahrnehmung. Ich habe keine Statistiken, das ist nicht objektiv, ganz subjektiv für mich gefühlt, dass Frauen oft nach einer Scheidung sagen, das freue ich wieder.
Ja.
Ich gehe besser allein. Männer scheinen mir da eher so risikofreudig. Ja. Sie brauchen Hilfe. Die Männer brauchen Hilfe. Ja, wie sieht es aus mit einer neuen Ehe? Ist jetzt diese legitime Begründung, sich zu trennen, auch ein Freifahrtschein zu sagen, ich gehe was Neues ein, ich suche ein neues Glück für mich? Hat ein Geschiedener diese Hoffnung? Oder sündigt er, wenn er eine neue Verbindung eingeht? Jesus akzeptiert für die Scheidung eine Ausnahme. Wir werden morgen über Paulus sprechen, was er zu dem Thema sagt, weil er bringt andere Normen und Facetten in das Thema. Also keine Angst, ja. Aber heute schauen wir uns, was sagt Jesus zu diesem Thema. Jesus akzeptiert für die Scheidung eine Ausnahme, sexuelle Untreue. Weil damit der Ehebund tatsächlich und endgültig in Gottes Augen aufgelöst werden kann. Für Gott ist die Sache dann erledigt. Sie ist wirklich gelöst. Und wenn wir den Text genau lesen, in Matthäus 19, Vers 9, dann sehen wir, dass diese Ausnahme nicht nur für die Scheidung gilt, sondern auch für die Wiederheirat gelten muss. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt oder sich von seiner Frau scheiden lässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Genau genommen zielt Jesus mit dieser Ausnahmeregelung auf die Wiederverheiratung. Das ist das Ziel des Ganzen. Jesus geht davon aus, in dieser Zeit noch mit den Menschen, mit denen er gerade konfrontiert ist, wer sich scheiden lässt, wird wieder heiraten. Ihr müsst euch in diese Zeit versetzen. Alleinstehend zu leben, konnte man sich auch oftmals gar nicht leisten. War gar nicht so einfach möglich. Du bist dann oft in deine Ursprungsfamilie zurückgegangen. Du konntest ja auch, jetzt mache ich eine Single-Wohnung, jetzt mache ich das mal ganz alleine so für mich. Es war auch die Regel, dass du dann auch eine neue Verbindung eingegangen bist. Und darauf zielt ja Jesus in dieser Frage. Er belässt es nicht nur bei der Scheidung. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Das bedeutet, wenn dieser Ehebruch vorliegt, dann ist die Scheidung legitim und auch die Wiederheirat meine ich hiermit, wenn ich darüber spreche. Wenn du wiederheiratest und die Ehe durch sexuelle Enttäuschung gebrochen wurde, dann machst du nichts Falsches, wenn du wiederheiratest, weil diese Ehe wirklich aufgelöst ist in den Augen Jesu. Weil wenn sie nicht aufgelöst wäre und noch bestehen würde, würde Jesus nicht sagen, du darfst dich scheiden in diesem Fall. Weil wenn da noch etwas existiert, dann würde Jesus sagen, nichts da. Keine Scheidung, weil es ja noch existiert. Aber er sagt, es gibt diesen Grund, wo du dich scheiden darfst, weil diese Ehe dann wirklich gelöst ist. Und deswegen darfst du dann auch wieder heiraten. Darum können wir sagen, ja, nach einer Scheidung, so sagt es Jesus immer wieder, nach einer Scheidung bewirkt eine Wiederheirat immer Ehebruch. Aber das gilt nicht, wenn die Scheidung aufgrund von sexueller Untreue erfolgte.
Es ist für unsere Breiten gerade diesen Satz, den ich gerade gesagt habe, ein bisschen schwierig zu verstehen, weil, so ist auch wieder meine subjektive Wahrnehmung aus unserer Gesellschaft, werden Ehen in der Regel wegen sexueller Untreue gelöst. Und wenn Leute sich scheiden, dann dauert es nicht lange und jemand liegt mit jemand anderem im Bett. Oft ist es so, dass zwei sich trennen und dann wirklich sexuell rein dann leben. Ich würde sagen, dass es die Minderheit ist. Vielleicht liege ich falsch. Hoffentlich liege ich falsch. So meine Wahrnehmung. Für Jesus anscheinend in seinem kulturellen Kontext war, man hat bis zur Eheschließung gewartet, um miteinander sexuell zu interagieren. Deswegen sagt er, ich sage euch aber, wer immer seine Frau entlässt aus der Wegenheit und ein anderer heiratet, Ehebruch begeht, weil die sexuelle Vereinigung bei der Eheschließung erfolgt. Ist in unseren Tagen ein bisschen schwierig, den jungen Leuten zu vermitteln. Aber zu biblischen Zeiten war das so. Eheschließung, sexueller Kontakt. Und deswegen bringt Jesus diese Dinge zusammen. Also wer immer seine Frau entlässt, wird bei einer neuen Heirat die Ehe brechen. Aber dieses Prinzip gilt nicht, wenn schon vorher du betrogen wurdest und dein Partner sexuell untreu wurde. Wir fassen mal zusammen. Und dann können wir vielleicht noch ein paar Fragen sprechen. Unser Thema ist ja Jesus über die Folgen sexueller Untreue für die Ehe. Die Ehe ist ein vor Gott geschlossenes, gültiges und lebenslanges Bündnis zwischen Mann und Frau. Gott hasst Scheidung und liebt Treue. Eine Scheidung ist biblisch dann gerechtfertigt, nicht verpflichtend, wenn aufgrund sexueller Untreue der betrogene Ehepartner die zerbrochene Ehe rechtlich auflöst. Ist ja gut. Der betrogene Partner ist frei, wieder zu heiraten. Das Eingehen einer neuen Ehe stellt keinen Ehebruch dar, weil die vorherige Ehe aufgrund des Bundesbruchs vor Gott nicht mehr weiter besteht. Genau, also die Frage, was ist mit anderen Gründen? Körperliche Gewalt zum Beispiel oder Missbrauch von Kindern, solche Sachen. Gibt es da nicht gute Gründe zu sagen, such lieber das weiter und bleibe nicht in dieser Ehe? Dazu möchte ich gerne morgen etwas sagen und du kannst morgen gar nicht kommen. ich glaube, dass Paulus ein Stück weit darauf eingeht, auch das Alte Testament einen kleinen Hinweis darauf gibt. Ich greife nur so weit vor, dass ich glaube, dass auch hier, dort wo zerstörerische Kräfte im Gange sind, dass es legitime Gründe gibt, eine Ehe aufzulösen. Aber dazu werde ich morgen noch mehr sagen. Nee, die Frage ist, darf, wenn ich meine Frau betrogen habe und meine Frau das Weite sucht, zu Recht, und dann in eine neue Ehe geht, legitim, sie ist das Opfer, sie sucht ihr neues Glück in einer neuen Ehe, und ich zur Umkehr komme, darf ich nochmal heiraten? An dieser Stelle gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, das kann ein Fall sein, wo ein Jünger Jesus sagen kann, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Ich glaube, dass die Antwort hierauf unter Umständen nicht positiv ausfällt. Ich glaube, es kann sein, dass wer sich so vergangen hat, auch nicht wieder das Recht bekommt, zu heiraten. Ja, wenn jemand dann trotzdem sagt, ich mache trotzdem, was ich will und heirate neu, dann ist es tatsächlich eine Frage, wie gehen wir miteinander damit um? Und das sind jetzt diese Fragen, wo nicht ein Vers da ist und das bedeutet das. Jede Sünde trennt uns von Gott, das ist richtig. Insofern
hat sie auf unsere Gottesbeziehung den gleichen Effekt, ja. Aber die Schwere der Sünde ist nicht gleich. Es ist etwas anderes, ob ich jemanden anlüge oder ihn umbringe. Die Auswirkungen sind andere. Im Hier und Jetzt. Die Schwere meiner Tat ist nicht unberücksichtigt. Auch nicht in unserer Rechtsprechung. Stellt euch vor, jemand macht eine Lüge oder hat einen Amoklauf erfolgreich und die bekommen beide die gleichen Strafen vom Richter und sagen, das ist nicht ganz verhältnismäßig. Beides ist falsch, beides wird sanktioniert. Aber die sexuelle Sünde ist die einzige Sünde laut 1. Korinther 6, die sich gegen unseren eigenen Leib richtet. Und als Gottes Kinder ist der Leib ein Tempel des Heiligen Geistes und hat dadurch eine besondere Wertigkeit. So sagt es Gott. Jede Sünde, die wir tätigen, ist außerhalb des Leibes. Aber bei sexueller Unmoral handeln wir gegen unseren eigenen Leib. Aber ja, es gibt einige, die dann sagen, ja, die Wiederherstellungskraft sozusagen ist so stark, dass es auch hier dann wieder legitim ist, eine neue Ehe einzugehen. Ich kann das auch nachvollziehen und verstehen. Nun muss man sich Folgendes fragen. Denn in Matthäus 19, die Jünger sagen, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten, bedeutet, dass die Jünger mit einer Situation konfrontiert waren und gemerkt haben, hier geht es um alles oder nichts. Und wenn wir am Ende eine Ehemoral und eine Eheethik aufbauen, wo wir am Ende für jede Problematik immer die passende Lösung haben, die mir Erleichterung verschafft, dann gehen wir an dem Text vorbei. Wir müssen, wenn wir solche Fragen stellen, ja, welche Frage, welches Szenario, was wir uns vorstellen können, wird bei uns diese Reaktion hervorrufen? So, okay, dann ist es besser, das Ganze einzusetzen. Und wenn wir aber immer an einem heiligen Gebet sprechen, dann läuft es wieder. Okay, du hast jetzt schon 3 Ehen hinter dir, zack, 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 und du fragst mich, ja komm, wir beten und dann geht's wieder neu los. Dann verstehen wir nicht, womit Jesus seine Jünger konfrontiert hat. Das ist auch eine gewisse, das, was hier geschieht, hat eine Tragweite. Und die wird auch manchmal sein ganzes Leben lang getragen. Wenn jemand in eine Ehe gegangen ist, die aus biblischer Sicht nicht rechtens war, und wenn man kommt zur Gemeinde und sagt, ich möchte Teil der Gemeinde sein, würde ich sagen, das, was du früher gemacht hast, aus biblischer Sicht nicht korrekt. Ich glaube, dass du das erkennen musst. Die Lösung ist nicht, löse jetzt auch diese Verbindung. Ich glaube, das wäre dann doppeltes Unrecht. Sondern lebt es jetzt in Treue, aber merke, dass du hier eigenwillig gehandelt hast. Aber das wird dann auch bedeuten, dass gewisse Dinge endgültig sind. Und zum Beispiel, das ist mein kleiner Schwenk, in der Bibel heißt es, dass ein Ältester oder ein Pastor ein Mann einer Frau sein soll. Seid ihr mit mir? Es gibt eine Qualifikation, was soll ein Ältester oder ein Pastor mitbringen? Er soll ein Mann einer Frau sein. Und wenn jemand in einer fragwürdigen Ehe steckt, dann kann es sein, dass dieser Person das Amt zum Pastor oder zum Ältesten verschlossen wird. Aber er kann doch gut predigen. Aber er ist doch begabt. Aber er ist doch gesalbt. Aber es gibt eine Ordnung im Haus Gottes. Und wenn ich diese Ordnung immer umgehen kann,
um zu meinem Ziel zu kommen. Dann ist diese Ordnung, dieser Schritt am Ende nichts wert. Weil wir dann sagen, aber er ist ja begabt. Wenn wir in den afrikanischen Kontext gehen und Männer mit mehreren Frauen, mein Ältester in meiner Gemeinde ist Kamerun. Sein Vater in Kamerun hat mehrere Frauen. Der lebt in Polygamie. Wenn dieser Mann Christ werden würde, dann dürfte er nach biblischer Qualifikation niemals Ältester werden und niemals Pastor werden. Ja, aber der Herr hat ihn doch vergeben. Und er ist doch begabt. Er kann gut reden. Warum setzen wir ihn nicht ein zum Pastor? Weil er nicht Mann einer Frau ist. Wir repräsentieren in diesen Ämtern etwas und regen zum Nachfolgen an. Und deswegen sagt Gott in seinem Wort, es gibt Restriktionen und es gibt deine Entscheidungen in deinem Leben haben Konsequenzen. Und das bedeutet nicht, dass Gott dich nicht lieb hat. Es bedeutet nicht, dass Gott nachtragend ist, sondern Gott sagt, für hier und jetzt bedeutet das, dass du die Konsequenzen deiner Entscheidung tragen musst, mit meiner Hilfe. Aber nur, weil wir Vergebung erfahren, heißt es nicht, dass sämtliche anderen Regularien und Ordnungen und Weisungen, die Gott gibt, auf einmal völlig ausgehebelt sind, weil ansonsten greifen diese Prinzipien niemals. Aber diese Prinzipien sind dafür gegeben, dass sie auch Anwendung finden. Aber wenn du sagst, okay, der hat 3 Frauen, der hat 2 Frauen, der hat 10 Frauen, ja, aber die sind alle begabt, ab in den Ältestenkreis. Nee, solche Menschen werden, ich habe Gnade erfahren. Aber diese Rede ist auch hart. Wer kann sie hören? Und Gott möchte eine Ordnung, zum Beispiel jetzt in der Leitung, einsetzen, wo diese Prinzipien gelegt werden und ausgelegt werden. Denn das, was wir mit Ehe machen, hat weitreichende Folgen für Gesellschaft, für Gemeinde und predigt den Menschen das Evangelium. Unsere Ehe, wie wir heiraten, scheiden und wieder verheiraten, predigt ein Evangelium. Und es sollte möglichst das hier sein und nicht eins der Beliebigkeit. Und wir nehmen es so und mal so. Verstehe mich nicht falsch, ich nehme es nicht leichtfertig. Ich weiß, was das für einzelne Biografien bedeutet. Ich bin am Ende bei dieser Frage auch noch nicht fertig. Ich würde vielleicht mal einen Versuch, wie ich gerade in diesem Punkt stehe, vielleicht machen wir da den Sack zu. Ich würde, wenn ich in so einer Situation bin, jemand ist geschieden und diese beiden Partner sind nicht wieder verheiratet, sondern alle alleinstehend, haben sie laut Paulus, wenn wir morgen noch hören, die Möglichkeit, sich zu versöhnen oder allein zu bleiben. Sagt Paulus, entweder versöhnt ihr euch oder ihr bleibt allein. Wenn aber, und das ist jetzt ein Szenario, was die Bibel nicht zeichnet, was ist, wenn meine Frau, meine Ex-Frau, neu verheiratet hat und ich gerne versöhnen wollte, aber es nicht geht? Und ich aber eine ordentliche Buße, ja, eine echte Herzenswendung erlebt habe und in seelsorgerlicher Begleitung auch bin, dann kann ich mir vorstellen, dass es die Möglichkeit gibt, dass diese Person wieder neu heiratet. Weil es unmöglich ist, dass hier eine Versöhnung stattfinden kann. So unmöglich. Weil dann müsste ja die Frau ihre neue Ehe wieder lösen. Das ist ja albern. Das ist ein Szenario, was ich mir denken könnte. Aber wenn beide getrennt sind und sie sagt, nein, ich möchte allein bleiben, er sagt, aber ich möchte nicht allein bleiben, wäre der Moment, wenn er eine neue heiratet, was?
Ehebruch.
Paulus sagt, sie sollen sich versöhnen oder alleine bleiben, weil sie sind zwar geschieden, aber die Ehe ist noch nicht gebrochen. Das ist krass. Das ist krass. Das geschieht nämlich nur,
durch körperliche Interaktion. Ich kann euch nicht mal erklären, warum das für Gott so wichtig ist, ja? Aber das Wort sagt es. Unsere körperliche Interaktion hat ein wahnsinnig hohes Level für Gott. Und deswegen würde ich so versuchen, eine Antwort darauf zu finden, aber ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. So ist es. Das ist etwas, wo ich mich versuche dann zu navigieren, weil die Versöhnung nicht mehr möglich ist. Gibt es für dich dann die Möglichkeit, eventuell wieder zu verheiraten? Das war auch mein Problem bei diesen Texten, sie zu verstehen, weil ich immer dachte, wenn ich die Entscheidung treffe, der Scheidung, dann ist die Ehe gebrochen. Das war immer mein Verständnis früher. Die Ehe ist aufgelöst, also ist die Ehe gebrochen. Aber laut biblischem Verständnis nicht. Die Ehe besteht, auch wenn du getrennt bist und geschieden bist. Erst die Wiederverheiratung oder der sexuelle Akt mit einer anderen Person als der Ehepartner ist dieser Augenblick markiert das Ende dieser Beziehung. Und solange dieses Ende von niemand eingeleitet wurde, hast du keine Möglichkeit, biblisch, neu in eine Ehe zu gehen. Und das wird für einige bedeuten, ich muss in meinem Stand ausharren. Das ist keine gute Nachricht. Für einige. Aber wenn Gott uns Ordnungen gibt, dann höre ich auch, wenn Gott uns Ordnungen gibt und sie für uns schwer sind, heißt es nicht, dass sie für uns schlecht sind. Ich war mit meiner jetzigen Frau 7,5 Jahre ein Paar, ehe wir geheiratet haben. Da gab es eine Ordnung, die war schwer. Aber sie war deswegen nicht schlecht. Sie war gut, aber hart. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns die Ehe geschenkt hast und dass du ein hohes Ideal hast. Und es verblüfft mich immer wieder neu, wie groß du von der Ehe denkst. Wie hochheilig sie für dich ist. Und das ist so nötig, dass wir gerade in unserer Zeit von der Heiligkeit der Ehe, des Ehebundes, wieder neu sprechen, wieder neu begeistert werden von dieser Heiligkeit. Und es fasziniert mich, Herr, dass du die Ehe als Bild brauchst, wie du uns liebst. Danke, Herr, dass du nicht leichtfertig uns fallen lässt. Dass du um uns wirbst, dass du um uns kämpfst, dass du uns zurückholst, dass du für uns betest, dass du an unserer Seite bist, dass du uns nicht verlassen willst. Und Herr, lass uns da vor Ehrfurcht fallen, dass wir von dir her die Ehe denken. Und auch Kraft und Motivation für unsere Ehe bekommen. Dass unsere Ehen ein Abbild sind von der Liebe, die du zu der Gemeinde hast. Dass wenn Menschen unsere Ehen sehen, dass sie ein Stück Herrlichkeit von dir sehen können, Herr. Und Herr, wir sind oft so weit weg davon, wenn wir in unserem Alltag sehen. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes ist es möglich. Und ich bitte dich, dass du unsere Ehen erneuerst. Ich bitte dich, dass du uns vor sexuellen Fehlgriffen bewahrst und dass wir treu sind zu unserem Ehepartner, dass wir die Treue halten. Und ich bitte dich, dass du uns tröstest dort, wo Zerbruch geschehen ist, dort, wo es auseinandergebrochen ist. Ich bitte dich, dass du Geschiedene erquickst und erfrischst. Und dass du vielleicht auch die falsche Last, die einige verspüren aufgrund ihrer Scheidung, dass sie irgendwie, obwohl sie Opfer sind, dass sie sich schuldig fühlen, dass du sie selber überzeugst, dass du kein Problem hast mit ihnen, sondern dass du voller Wohlwollen auf sie schaust. Und ja, gerade jetzt in den letzten Minuten, du siehst, Herr, unsere Fragen, dass einiges
schwer zu hören ist. Und das ist auch schwer zu predigen. Ich bitte dich, Herr, gib uns Weisheit und Erkenntnis und eine Liebe für deine Ordnung und deine Weisung. Deine Gebote sind nie verkehrt. Deine Gebote sind niemals schlecht, sondern dienen uns zum Leben. Und stellen sicher, dass wir gedeihen. Hilf uns, Herr, dass wir das erkennen und gerne darin leben, mit deiner Kraft. Und dass du die Fragen, die noch in unseren Herzen schlummern, die vielleicht auch gar nicht gestellt wurden, dass du uns Antwort gibst in unserer Situation. Und dass wir im Einklang mit der Schrift, mit deinem Wort, dass wir im Einklang mit deinem Herzen Entscheidungen treffen, die die Ehe betreffen, die unsere Sexualität betreffen, damit wir dich damit ehren und du dich über uns freuen kannst, Herr. Wir beten im Namen Jesu. Amen.